Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Schule mit Herz und Seele, dein Podcast rund um Persönlichkeitsentwicklung in der Schule. Mein Name ist Katrin Hecht und ich unterstütze dich dabei, dich selbst und deine Mitmenschen besser zu verstehen, herausfordernde Situationen in deinem Schulalltag zu meistern und eine Schule mit mehr Herz und Seele mitzugestalten, die Menschen dabei unterstützt, die beste Version von sich selbst zu entwickeln und ihr bestmögliches Leben zu leben. In der heutigen Folge antworte ich auf einen Hörerbrief einer Lehrerin, die sich konkrete Handlungsoptionen bei Unterrichtsstörungen wünscht. Du erfährst, wie entscheidend deine eigene Haltung ist, um die passende Strategie zu finden, warum Strafen keine pädagogische Handlungsoption darstellen und wie du nun konkrete Handlungsoptionen für dich und deine individuelle Situation finden kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge. Das ist das erste Mal, dass ich auf einen Hörerbrief reagiere und hier sozusagen eine kleine Hörerbriefsprechstunde mache. Und zwar geht es darum, dass eine Lehrerin am Gymnasium mich kontaktiert hat und mich darum gebeten hat, ob ich Ideen hätte für konkrete Handlungsoptionen bei Unterrichtsstörungen in der Klasse, die sie gerade neu bekommen hat als Klassenlehrerin. Und zwar handelt es sich um eine 8. Klasse in einem Gymnasium. Und dort hat sie beschrieben, dass sie einen eher auffälligen Schüler hat, das sind jetzt ihre Worte, der beispielsweise die ganze Zeit aufsteht, irgendwie körperlich mit seinen Mitschülern wird und gefühlt sagt sie die ganze Stunde, setz dich wieder hin, lass das Fenster zu, nein. Und das bindet so viel Aufmerksamkeit, dass sie darüber die anderen SchülerInnen vernachlässigt. Das ist eine Situation, die, glaube ich, sehr viele Lehrkräfte kennen und die auch sehr, sehr viele Lehrkräfte wirklich überfordert. Insofern habe ich mich dazu entschieden, heute diese Folge zu machen, weil ich glaube, dass es ganz, ganz vielen irgendwie auf dem Herzen liegt und ich hoffe, ich kann euch heute so ein paar Inspirationen dazu geben. Natürlich sind das immer alles nur Angebote und ihr könnt entscheiden, ob das ja was für euch ist oder ob das Quatsch für euch ist. Da steht euch natürlich völlig frei, wie ihr, was ihr damit anstellt. Erst einmal ist es ganz spannend, dass es an einem Gymnasium ist, weil ich ja selbst von Haus aus eigentlich Gymnasiallehrerin bin und dann ja aber nachher auch auf eigenen Wunsch an der Gemeinschaftsschule gearbeitet habe. Und ich habe tatsächlich in meiner aktiven Zeit am Gymnasium immer wieder festgestellt, in unterschiedlichen Ausprägungen je nach Schule, dass die Schulart große, eine große Herausforderung darin sieht, ja, mit Schülerinnen und Schülern umzugehen, die nicht funktionieren, sage ich mal so. Ich saß halt oft in Klassenkonferenzen, in denen dann besprochen wurde, dass sich Schüler XY nicht benimmt und dass er deswegen nicht ans Gymnasium gehört. Und das habe ich nie verstanden, weil ich einfach immer gesehen habe, der Schüler hat ja das Potenzial, am Gymnasium zu sein, aber es gibt halt eben bestimmte Dinge, die ihn gerade belasten anscheinend und die ihn ja vielleicht auch daran hindern, einfach eben sich an bestimmte Dinge halten zu können. Aber da gehen wir nachher ja nochmal auch genauer drauf ein. Trotzdem ist mir aufgefallen, ich hoffe, dass es mittlerweile schon ein bisschen anders geworden ist, denn auch Gymnasien haben sich ja in den letzten Jahren immer mehr auch mit den Thematiken auseinandersetzen müssen, dass auch bei ihnen Schülerinnen und Schüler sind mit besonderem Bedarf. Im Übrigen ist ja Homogenität auch eine Illusion. Also unsere Gehirne sind ja alle unterschiedlich. Ich habe letztens einen ganz spannenden Vortrag zur Neurodivergenz gehört und der einen auch wirklich nochmal extrem zum Nachdenken bringt darüber, inwiefern das eigentlich überhaupt, ja, inwiefern es Homogenität gibt tatsächlich. Er sagt, wie gesagt, das ist eine Illusion. Ich kann euch den Link nochmal in die Shownotes auch reinschreiben zu diesem Vortrag, das war in einem Podcast, wurde das dann praktisch veröffentlicht. War sehr spannend. Ich fange mal wieder mit der Haltung an. Ihr kennt das schon von mir, wenn ihr mir schon länger folgt und meine anderen Folgen gehört habt. Für mich ist halt die Haltung immer der erste Schritt zu einer Herausforderung, zu einer herausfordernden Situation oder einem herausfordernden Verhalten, dass ich erstmal für mich schaue, wie ist meine Haltung dazu. Für mich ist auch die Schüler-Lehrer-Beziehung immer die Grundlage pädagogischen Handelns. Es haben ja Studien auch nachgewiesen, dass die Qualität dieser Beziehungen zwischen uns und den Schülern einen weitreichenden Einfluss haben auf die soziale und emotionale Entwicklung und auch auf die soziale Anpassungsfähigkeit. Es lohnt sich also immer, immer wieder auf die Lehrer-Schüler-Beziehung nochmal zu schauen und zu gucken, wie kann ich das verbessern. Also, was ist meine Haltung? Erst einmal dem Schüler gegenüber. Meine persönliche Haltung ist immer bedingungslose Wertschätzung und echtes Interesse. Meine Haltung beinhaltet, dass ich glaube, dass das Kind, der Schüler, die Schülerin immer kooperieren will, aber nicht kann, wenn es halt Schwierigkeiten zeigt. Kinder sind soziale Wesen, Kinder sind Wesen, die kooperieren möchten, und wenn sie es nicht tun, dann hat das immer irgendeinen Grund, den wir uns anschauen sollten, wenn wir wollen, dass es für alle besser läuft. Schon die WHO hat ja psychische Gesundheit so definiert, dass es wichtig ist, die Balance zu haben zwischen Selbsterhaltung und Selbstgestaltung. Also die Fähigkeit, sich kompetent mit den gesellschaftlichen Anforderungen auseinandersetzen zu können und im Leben auch eigene Wünsche, Bedürfnisse und Hoffnungen konstruktiv zu verwirklichen. So lautet ja die Definition für psychisches Wohlbefinden der WHO. Was bedeutet das jetzt für den Schulkontext? Es geht also darum, um die produktive Anpassung und um die Selbstverwirklichung. Psychisch gesunde Schüler werden also den Anforderungen des Unterrichts gerecht, verstehen, worum es geht und wissen, welche Aufgaben sie zu erledigen haben. Das ist praktisch die produktive Anpassung. Und sie können auch eigenen Ideen Gehör verschaffen und auch damit zum Unterricht beitragen. Das ist die Selbstverwirklichung. Und im sozialen Miteinander, und das ist ja jetzt so ein bisschen die Richtung, wo es auch erst einmal augenscheinlich darum geht, können sie eben bestehen, also sich produktiv anpassen und selbst aber auch soziale Kontakte initiieren und aufrechterhalten. Also es ist sich selbst verwirklichen. Und im Unterricht gibt es bestimmte Regeln, die, ja, wo die Lehrer einfach möchten, dass sie sich daran halten, und das ist insofern die Anpassung, aber es muss eben auch Raum sein für die Selbstverwirklichung, und dazu gehört eben auch, die eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Hoffnungen zu verwirklichen, und gerade der Bereich der Bedürfnisse, der ist da besonders wichtig, ne? Dass wir also auch uns einfach anschauen, was sind die Bedürfnisse des Kindes in dem Moment und wo gibt es vielleicht Schwierigkeiten. Also zum einen ist meine Haltung dem Kind gegenüber wertschätzend und positiv. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der Schüler in diesem Falle jetzt in der 8. Klasse eigentlich kooperieren möchte und dass er irgendeine Schwierigkeit hat, vielleicht irgendwelche Bedürfnisse, die nicht erfüllt sind, dass es ihm zurzeit nicht so gelingt. Ich gehe gleich nochmal auch auf andere Gründe ein, die da noch mit zusammenhängen können. Und dann ist ja meine zweite Haltungsfrage, wie stehe ich überhaupt Unterrichtsstörungen gegenüber? Störungsfreier Unterricht ist ja genauso wie Homogenität eine Illusion. Wir alle wissen, dass ein Unterricht niemals störungsfrei ist. Ist natürlich immer die Frage, wie du Störung überhaupt definierst. Störung ist ja schon eine Bewertung in dem Sinne. Es stört irgendetwas, da wird irgendetwas unterbrochen und so weiter. Aber es ist ja nachgewiesen worden, dass es unzählige, tausende von Störungen an einem Schulvormittag im Unterricht gibt, je nachdem, wie man sie definiert. Also, was ist deine Haltung gegenüber Störungen? Es gibt ja in der themenzentrierten Interaktion, falls du dich damit mal beschäftigt hast, gibt es ja diesen Satz, Störungen haben Vorrang. Das heißt, wenn also eine Störung vorliegt, muss sie erst einmal aus dem Weg geräumt werden, bevor man weiterarbeiten kann. Ihr kennt sicherlich dieses typische Beispiel, ist mir auch häufiger passiert, mit der Wespe im Raum. Ne? Die Fenster sind auf, es ist irgendwie Sommer und auf einmal kommt eine Wespe rein. Und irgendeinem Schüler fällt das auf und dann geht's los, da ist eine Wespe, und auf einmal sind alle auf diese Wespe konzentriert und man kann eigentlich den Unterricht gerade knicken. Da kann man jetzt, je nachdem, wie gut man seine Klasse schon kennt, wie oft das vorgekommen ist, natürlich irgendwie schon sagen, naja, ihr wisst, dies ist auch gleich wieder draußen oder so, kann man versuchen, ein bisschen runterzukriegen, aber im Allgemeinen ist es so, dass man eigentlich erstmal versucht, die Wespe wieder rauszukriegen, bevor sich alle wieder sicher fühlen. Und das ist zum Beispiel auch ganz wichtig, zu verstehen, dass die Kinder nicht sagen, oh, juhu, da ist eine Wespe, ich kann den Unterricht stören, sondern dass die Schüler eben sagen, oh, ich fühle mich bedroht, hier ist eine Wespe, das ist vielleicht gefährlich, oder ich bin abgelenkt, ich kann mich nicht konzentrieren. Und um diese Sicherheit erstmal wieder herzustellen und den Fokus wiederherstellen zu können, die Konzentration, muss ich mich eben mit dieser Störung beschäftigen. Allerdings ist es auch extrem wichtig, dass nicht über zu dramatisieren. Das hatte ich tatsächlich auch schon mal. Ich hatte mal eine Zeit lang, ich habe ja auch eine E-Klasse gehabt, eine Inklusionsklasse, und da war es halt so, dass ich eine Sonderpädagogin 2-3 Stunden die Woche im Unterricht mit hatte. Und tatsächlich hat die Sonderpädagogin diese Situation überdramatisiert. Und zwar nicht die Wespe im Raum, sondern es war eine andere Situation. Es war 5. Klasse und ich hatte gerade im Deutschunterricht das Thema Personenbeschreibung. Und dann habe ich die Klasse gefragt, was alles groß sein kann. Also wir sind so ein bisschen durchgegangen, was kann man alles so mit welchen Adjektiven beschreiben an einer Person. Und ich habe gesagt, was kann denn groß sein an der Person? Und dann haben sie halt gesagt, ja, man kann eine große Nase haben oder was weiß ich, ne? Man kann irgendwie große Ohren haben und so. Und natürlich sagte ein Schüler irgendwie, ja, einen großen Penis. Und alle fingen an zu lachen. So, das kann man jetzt natürlich als Störung wahrnehmen. Ich finde, es ist völlig in Ordnung, weil es sind Kinder. Wobei, selbst als Erwachsener, also es war ja richtig. Ganz ehrlich, natürlich kann ein Penis groß sein. Das wäre bei einer Personenbeschreibung eines nackten Menschen auch durchaus legitim. Und ich habe dann auch mitgelacht einen Moment und habe gesagt, ja, stimmt. Aber da wir jetzt hier bei uns zum Beispiel immer die Person nur angezogen beschreiben, können wir das nicht so gut sehen. Und deswegen spielt es im Moment keine Rolle. So, das heißt, ich habe dem Schüler gesagt, ja, du hast recht, aber es passiert tatsächlich jetzt nicht, dass wir irgendwie nackte Personen beschreiben. Und damit war es auch schon wieder gut. Ich habe es praktisch dann wieder runtergeschoben. Daraufhin, genau als das schon erledigt war, sagte dann meine Kollegin, also die Sonderpädagogin, Mensch, ne, zu dem Schüler, das muss ja wohl nicht sein und sowas musst du jetzt nicht sagen und so weiter und hat das Ganze in meinen Augen, in meiner Wahrnehmung wieder komplett aufgebauscht und völlig überdramatisiert, weil ich es nicht dramatisch fand. Es war ja sogar fachlich korrekt. Und ich hatte es, wie gesagt, auch gerade schon wieder ad acta gelegt, gemeinsam mit den Schülern und dann musste sie da eben nochmal einen draufsetzen. Das war natürlich nicht förderlich. Also da geht's auch immer darum, einen angemessenen Umgang zu finden. Wie stark ist die Störung? Wie stark muss ich reagieren? Das also generell einmal zu Störungen im Unterricht und inwiefern sie Vorrang haben oder nicht. Dann würde ich gerne ganz kurz etwas dazu sagen zu dem Thema Strafen, weil die Kollegin, die mir den Hörerbrief geschrieben hat, auch noch gesagt hat, ja, ich habe so wenig gefunden dazu, was ich eigentlich an Handlungsoptionen habe. Meine Kollegen schreiben immer den Namen an die Tafel und 3 Striche und wenn es das passiert, dann gibt es irgendwie eine Strafe oder sowas. Oder ich weiß nicht, ob sie Strafe gesagt hat oder Konsequenz, aber auf jeden Fall würde ich gerne noch was zu Strafen sagen, weil das einfach noch häufig passiert. Ich hatte, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal das Beispiel genannt, warum das mit Strafen eigentlich gar nicht funktioniert, was man möchte. Da habe ich, glaube ich, davon gesprochen, mit dem zu schnell Autofahren, dass Menschen, die gerne schnell rasen mit dem Auto, nicht deswegen langsamer fahren, nur weil Blitzer installiert werden im Verkehr, sondern sie lernen daraus eher, dass sie da schnell fahren können, wo keine Blitzer sind. Sie installieren sich eine Blitzer-App und vermeiden den Blitzer, vermeiden also die Strafe, die damit in Zusammenhang steht, aber ändern nicht das Verhalten und ändern nicht ihr Fahrverhalten an den Stellen, wo keine Blitzer stehen. Und genau das Gleiche ist in der Schule auch, dass die Schüler eigentlich nur lernen, ja, das unerwünschte Verhalten, ich sag jetzt mal einfach salopp, den Mist, den sie bauen, einfach cleverer anzustellen, sodass sie die Strafe einfach umgehen. Das erstmal so rein vom Prinzip her, wie lernen die Schüler und was will man, was sie lernen. Das funktioniert einfach auf dem Wege nicht. Darüber hinaus sind Strafen laut Gesetz verboten. Also Strafen sind in der Schule verboten. Es ist Machtmissbrauch und ganz häufig hat die Strafe, selbst wenn man sie Konsequenz nennt, nichts mit dem unerwünschten Verhalten zu tun. Also ich hatte mal einen Schüler zum Beispiel in der Hausaufgabennachhilfe, der hat auf den Tisch gemalt und das habe ich am Ende der Zeit gesehen. Wenn ich jetzt gesagt hätte, du musst noch länger bleiben und er hätte da einfach nur rumgesessen, dann wäre das Gefängnis. Ohne eine Aufgabe, ohne etwas Sinnvolles, was er in dieser Zeit tut. Es wäre nicht erlaubt. Es wäre genauso Schwachsinn zu sagen, du schreibst jetzt irgendwie irgendeinen Text aus einem Schulbuch ab, 10-mal oder sowas. Auch das hat null Effekt und hat keinen pädagogischen Sinn. Es ist also wirklich ein reiner Machtmissbrauch und eine Strafe, die eben laut Gesetz verboten ist. Was habe ich in dem Moment gemacht? Ich habe gesagt, dass das nicht in Ordnung ist. Es ist nicht sein Tisch. So, und er muss es natürlich auch wieder wegmachen, was er darauf gemalt hat. So, das ist eben für jeden von uns die gleiche Regel in der Schule. Niemand beschädigt irgendwie das Eigentum der Schule. Und deswegen muss es auch wieder weggemacht werden. Und dann hat der Schüler sich erst geweigert und hat gesagt, nee, das sehe ich jetzt gar nicht ein und so weiter. Und dann habe ich gesagt, guck mal, da vorne, es steht tatsächlich schon was zum Putzen, weil die Reinigungskräfte da ja nachmittags in der offenen Ganztagsbetreuung schon unterwegs waren. Ich sage, das versuchen wir einfach, ne? Damit kriegst du es bestimmt ab. Und wenn nicht, helfe ich dir, dann gucken wir nochmal, was wir finden, womit das abgehen kann. So, weil er hat es erst, glaube ich, mit dem Radiergummi probiert oder irgendwas und es ging nicht so gut. Und dann hat er gesagt, ja, ich will nicht und was machen Sie denn? Und ja, was machen Sie denn dann, glaube ich, hat er gesagt, wenn ich das nicht mache und kriege ich dann irgendwie eine Missbilligung? Dann habe ich dann zu ihm gesagt, nee, mit der Missbilligung wird ja der Tisch nicht sauber. Also es ist halt im Prinzip, ich bleibe bei der Sache. Ich gehe nicht auf den Menschen über, ich bleibe bei der Sache. So, ich sage, der Tisch ist bemalt, der Tisch muss wieder sauber. Wie kriegen wir den Tisch jetzt sauber? Und es bringt mir nichts, wenn er eine Missbilligung bekommt. Und ich war so hartnäckig dabei, immer wieder zu sagen, dass dieser Tisch einfach sauber gemacht werden muss. Und er bin also nicht auf die Beziehungsebene zwischen ihm und mir eingegangen. So, was bist du für ein blöder Schüler, dass du dir hier oder sonst was. Und irgendwann hat er dann eingesehen, okay, ich mache das jetzt schnell weg. Weil ich habe auch irgendwann gesagt, weißt du, das dauert jetzt hier so lange, da hättest du es schon längst sauber gemacht in der Zeit. Also, hat auf den Tisch gemalt, muss den Tisch wieder sauber machen. Das ist logisch, aber andere Dinge sind absolut unlogisch und irgendwas mit Schulordnung abschreiben hat einfach null Effekt und verschlechtert eure Beziehung. Alles, was mit Androhen und solchen Sachen zu tun hat, verschlechtert die Beziehung und geht weg von der tatsächlichen Sache. Wenn euch das mehr interessiert, dann lest auch gerne nochmal nach. Es gibt so ein total schönes Büchlein, was Lehrer nicht dürfen. Antworten auf die 50 wichtigsten Schülerfragen inklusive der dazugehörigen Paragraphen verlinke ich euch mal in den Shownotes. Sollte man auf jeden Fall wissen, weil ich glaube, dass es viele Dinge gibt, die auch im Schulgesetz stehen, die Lehrkräfte gar nicht so wissen. Also ich halte persönlich absolut nichts von, also Strafen sind verboten laut Gesetz und ich halte auch nichts von Dingen, die irgendwie so ähnlich sind und laufen. So, und dann geht es noch einmal um das Thema Verhaltensauffälligkeiten. Ne? Die Kollegin hat ja jetzt auch geschrieben, das ist also ein auffälliger Schüler, seine Verhaltensauffälligkeit, die sie festgestellt hat. Und ich habe letztens einen total schönen Satz bei Instagram gelesen, in dem eine Kollegin sagte, wie wäre es, wenn wir statt Verhaltensauffälligkeiten Bewältigungsstrategien sagen würden? Finde ich absolut großartig, weil genau das ist es. Eine Verhaltensauffälligkeit fällt mir zwar in dem Moment auf, aber es ist eine Bewältigungsstrategie eines Menschen in einer herausfordernden Situation. Und wenn wir das verstanden haben, dann hilft uns das schon viel mehr, an die Ursache ranzugehen und damit nachher auch zu den Handlungsoptionen zu kommen, indem wir verstehen, der Schüler hat eine Schwierigkeit und versucht, diese Schwierigkeit zu bewältigen, indem er sich Strategien überlegt. Und diese Strategien gehen nicht immer konform mit dem, was wir von ihnen im Unterricht erwarten. Und dann muss man natürlich schauen, inwiefern man Bewältigungsstrategien finden kann, die für beide Seiten in Ordnung sind. So, jetzt handelt es sich um einen Jungen in der 8. Klasse. Ganz kurz möchte ich nur sagen, ich möchte das jetzt nicht ausbreiten, aber wer Lust hat, kann sich damit mal auseinandersetzen, inwiefern die Schule heutzutage für Jungen auch völlig ungeeignet ist. Da hat auch Vera F. Birkenbiel, habe ich auch schon mal erwähnt, ich glaube in meiner letzten Folge, die sehe ich immer wahnsinnig gerne, die hat das auch sehr schön erklärt, dass einfach Jungen und Mädchen ganz unterschiedliche Bedürfnisse auch haben und dass Mädchen viel besser damit zurechtkommen, in der Schule zu sitzen. Und wenn man die in der Pause beobachtet, dann sitzen die auch viel zusammen oder stehen zusammen, während die Jungs sehr, sehr viel sich bewegen. Das heißt also, grundsätzlich ist die Schule sowieso, hat sie viel zu wenig Bewegung für Jungen parat. Und das ist generell etwas, egal ob sie für euch verhaltensauffällig sind oder nicht, damit tut ihr allen was Gutes, wenn ihr etwas mehr Bewegung einbauen könntet. So, und dann haben wir aber in der 8. Klasse einen Schüler, der ja vom Alter her am Gymnasium durchaus reflexionsfähig sein sollte, zu einem gewissen Grad. Das heißt, man kann ja mit ihm auch sprechen. Jetzt komme ich zu dem, was ich raten würde, was so Impulse sind von meiner Seite aus, wie ich vorgehen würde, wenn so etwas in der 8. Klasse an meiner Schule vorkommen würde. Ich stelle fest in der Beschreibung der Kollegin, dass sie mit dem, was sie die ganze Stunde sagt, setz dich wieder hin, lass das Fenster zu, nein, geht sie im Prinzip die ganze Zeit auf das Verhalten ein und versucht, dieses Verhalten zu stoppen. Und bisher führte das ja nicht zu einem befriedigenden Ergebnis. Sie ist ja auch noch gar nicht lange in der Klasse drin, hat jetzt gerade erst ein paar Wochen Schule, hat gerade erst 2-3 Stunden gehabt und da ist ihr das aufgefallen, als sie erst einmal versuchte, lass es mal, aber das funktioniert nicht. Das heißt, da müssen wir genauer hinschauen. Ich würde auf jeden Fall erst einmal meine Beobachtung festhalten, was fällt mir auf, wann passiert was in welchen Situationen, dass ich das erst einmal auch beobachte. Ich würde auf jeden Fall, bevor ich mit dem Schüler spreche, auch noch einmal mich informieren. Zwar, ich meine, der ist in der 8. Klasse, der ist ja schon eine Weile an der Schule. Mit den vorherigen Lehrkräften würde ich auf jeden Fall sprechen. Wer hatte ihn vorher? Steht was in der Akte? Und dann mit den Lehrkräften sprechen. Was ist bisher passiert in den letzten Jahren? Wie haben andere Kollegen das erlebt? Wie haben sie vielleicht auch bereits erfolgreich reagiert auf diese Situation? Was muss ich über den Schüler wissen, über seine soziale Situation, über seinen Hintergrund und so weiter? Würde mich also erstmal ganz, ganz viel darüber informieren. Und dann natürlich auch das Gespräch mit dem Schüler selbst suchen. Das ist tatsächlich etwas, was für viele gar nicht einer der ersten Schritte ist, interessanterweise. Viele überlegen immer, was sie tun können, sprechen mit anderen darüber, anstatt mit dem Menschen zu sprechen, den es betrifft. Vor allem, wenn er eben auch in der 8. Klasse durchaus in der Lage ist, mit einem gut darüber zu sprechen. Also ich würde raten, auf jeden Fall nach diesen Informationen mit dem Schüler selbst ins Gespräch zu gehen, natürlich nicht im Unterricht, sondern außerhalb des Unterrichts einen Termin vereinbaren, wo ihr genügend Zeit habt und dann mit ihm sprechen. Und ich würde in diesem Gespräch, das ist auch wichtig, eben Beobachtungen äußern. Also mir fällt auf, dass du dich viel bewegst im Unterricht, mir fällt auf. Und dann, wie erlebst du das? Ja, also keine Bewertung oder sowas, sondern erst einmal, wie erlebst du das? Was ist da eigentlich bei dir in dem Moment los? Oder erlebst du Schwierigkeiten im Unterricht? Erstmal den Schüler kennenzulernen mit dem, was da eigentlich gerade ist. Mit seinem So-Sein erst einmal in Kontakt kommen, ihn kennenlernen und auch eine Beziehung aufbauen. Denn das ist ja auch extrem wichtig. Die Kollegin hat den Schüler gerade neu bekommen. Und gerade eine neue Klassenstufe und eine neue Lehrerin kann ja allein schon für den Schüler auch herausfordernd sein. Gerade wenn er neurodivergent ist, aber das müsste man dann nochmal gucken. Auf jeden Fall ist das immer eine Herausforderung für alle, eine neue Klassenstufe, eine neue Lehrkraft. Andersrum ist man ja selbst auch in den ersten Wochen ein bisschen angespannter. Man lernt auch erstmal die neuen Klassen und Schüler kennen. Wenn man sich ein bisschen eingegroovt hat, dann geht es schon besser. Das heißt, wenn der Schüler sich zum Beispiel einfach auch herausgefordert fühlt, vielleicht auch überfordert fühlt jetzt mit der neuen Situation und einer neuen Lehrkraft, dann muss er erstmal sicherstellen, dass er sich sicher fühlen kann. Und das ist einfach ein Grundbedürfnis, das vor dem Lernen steht. Also ich muss erstmal überhaupt mich sicher fühlen, um arbeiten zu können, um lernen zu können, um offen zu sein. Und gerade hier liegt ja auch die Chance, wenn es eine neue Klassenstufe ist, die du gerade beginnst mit den Schülerinnen und Schülern, kannst du natürlich super hier gleich die Basis aufbauen und den Schülerinnen und Schülern zeigen, wer du als Lehrkraft und auch als Mensch bist und womit sie bei dir rechnen können. Was sind deine Eigenschaften? Was ist deine Lehrerpersönlichkeit? Was ist bei dir in Ordnung und was nicht? Was passiert, wenn nicht? Das sind ja Dinge, die man auch natürlich austestet. Logischerweise, das machen wir alle. Also das machen wir auch als Erwachsene. Also wir denken ja immer so, nee, das machen nur Kinder, aber das stimmt überhaupt nicht. Das passiert immer. Wenn wir Vorgesetzte haben, wenn wir in Gruppen sind, wir sind ja im Kollegium auch eine Gruppe und wir haben eine neue Schulleitung und wir gucken, wie reagiert die Schulleitung, was macht die an der Stelle. Wie muss ich die einordnen? Kann ich mich mit der sicher fühlen? Habe ich das Gefühl, die hat hier den Laden im Griff und so weiter. Also, Informationen einholen. Gespräch mit Schüler selbst. Und in diesem Gespräch kann man natürlich sehr schön auch gucken, wie lange hast du das denn schon? Wie lange ist dir das denn selbst schon aufgefallen? Und hast du Situationen, in denen das zum Beispiel mehr vorkommt oder weniger? Also er ist doch selbst auch schon ein Experte für sich selbst. Und dann natürlich auch die Frage, hat dir bisher schon irgendwas geholfen in diesen Situationen, um dich vielleicht zum Beispiel mehr daran halten zu können, wie wir hier arbeiten, dass man eben nicht rumläuft und einfach irgendwo Menschen anrempelt oder sonst was? Was sind da so für Strategien, die du schon gelernt hast, die dir geholfen haben? Welche können wir fortsetzen? Was bräuchtest du? Auch eine Frage, die so nicht gestellt wird häufig. weil Erwachsene immer noch davon ausgehen häufig, dass die Kinder gar nicht wüssten, was ihnen helfen könnte. Aber es ist erstaunlicherweise genau das Gegenteil. Also SchülerInnen können wirklich sehr, sehr gut oft sagen, was sie brauchen können. Ja, und dann geht es eben darum, Wege zu finden, die für beide Seiten in Ordnung sind. Auch sinnvoll, aber ich würde erst mit dem Schüler sprechen, um zu gucken, wie das Verhältnis zu den Eltern ist, zwischen dem Schüler und den Eltern, ist natürlich auch ein Gespräch mit den Eltern zu machen. Ich habe ja schon mal in meiner Podcast-Folge, ich glaube, es war Nummer 7, zur Elternarbeit. Also ich habe ja dann gesagt, dass Elternzusammenarbeit für mich das wichtigere Wort ist. Das habe ich ja schon mal gesagt, wie wichtig es ist, dass man möglichst schnell mit Eltern in Kontakt tritt und möglichst auch bevor irgendwas vorgefallen ist, sodass man die Chance hat, auch mit den Eltern erst einmal eine gute Beziehung aufzubauen, die einem dann nachher hilft, wenn es herausfordernde Situationen gibt, über die man sprechen muss. Also auf jeden Fall mit den Eltern ins Gespräch kommen und auch dort, da kannst du dir dann gerne auch nochmal die Folge 7 zu anhören, wenn du das machen möchtest, wie du auch gut mit Eltern kommunizieren kannst, damit das ein erfolgreiches Gespräch wird, ein wertschätzendes Gespräch. Und Eltern kennen ja ihr Kind nochmal ganz anders und in der 8. Klasse kennen die es auch schon eine Weile und haben auch schon ihre Erfahrung gemacht und da ist es total wertvoll, sich auszutauschen und zu sagen, was hat denn ihrer Meinung nach bisher gut funktioniert? Zeigt er dieses Verhalten zum Beispiel auch zu Hause? Was haben sie da für Strategien? Wie können wir also da irgendwie zusammenarbeiten? Welche Strategien können wir auch gemeinsam irgendwie durchführen und so weiter? Eventuell, je nachdem, wie stark es ist. Ich habe ja jetzt wirklich nur einen ganz kurzen Brief bekommen und noch nicht alle Informationen dazu. Aber eventuell, das muss man dann schauen, wenn diese Strategien und so weiter so nicht greifen und das Verhalten so nicht tragfähig ist für alle Beteiligten, dann ist es sicherlich auch nochmal wichtig, in diesem Falle eine Diagnostik abzuklären, also auch nochmal eine Zusammenarbeit anzustreben mit den Beauftragten für diesen Bereich. Da gibt es ja in den Bundesländern auch unterschiedliche Beauftragte und es ist unterschiedlich organisiert. In Schleswig-Holstein gibt es ja die ESE-Beauftragten, die man da auch dazu holen kann. Man kann aber auch einen Schulpsychologen mit hinzuziehen oder auch die Schulsozialarbeit. Also grundsätzlich natürlich immer, wenn man das Gefühl hat, man ist herausgefordert, schauen, wo ist mein multiprofessionelles Team, was ich nutzen kann, wer hat da vielleicht noch andere Ideen, unterstützende Ideen, kann nochmal vielleicht auch mit reinkommen, mit zuschauen, mir Rückmeldung geben, was ihm auffällt und so weiter. Sollte es so sein, dass es tatsächlich eine Diagnostik gibt, dann gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten. Also wenn angenommen, es würde zum Beispiel ADHS vorliegen, was ich auf gar keinen Fall an dieser Stelle einfach behaupten würde. Aber angenommen, es wäre so, dann wäre es natürlich etwas, womit man sich wieder stärker beschäftigen kann. Man kann dann eben sagen, aha, genau das ist es. Und man kann sich mit ADHS beschäftigen, man kann sein Wissen erweitern, man kann da auch nach Strategien suchen und sich auch mit Experten vernetzen, wie man in so einem Fall dem Schüler am besten helfen kann. Und man hat dann auch die Möglichkeit, wenn es eine offizielle Diagnose gibt, dann hat man sogar die Möglichkeit, auch bei Leistungsnachweisen einen Nachteilsausgleich zu gewähren. Da gibt es im Übrigen, ich weiß nicht, ob es das auch woanders gibt, wir haben in Schleswig-Holstein genutzt die Handreichung zum Nachteilsausgleich im Kreis Schleswig-Flensburg. Ich kann euch da auch nochmal, ich kann nochmal gucken, ob es das noch gibt und dann verlinke ich euch das auch in den Shownotes. Da gab es also auch eine Handreichung zum Nachteilsausgleich für Schülerinnen und Schüler mit psychiatrischen Diagnosen oder Störungen nach der ICD-10, das ist mittlerweile 11, also einfach nach psychischen Auffälligkeiten sortiert. Und das fand ich auch immer sehr hilfreich. Wenn man da also zum Beispiel jetzt bei ADHS schauen würde, würde man eben auch unter anderem sehen, ist immer sehr schön gemacht in so einer Tabelle, die Schwierigkeiten, die ADHS bedingt sind, die resultierenden Probleme und die konkrete Vorgehensweise. Also beispielsweise die ADHS-bedingte Schwierigkeit, zum Beispiel exzessive motorische Aktivitäten sind oft nicht durch den sozialen Kontext oder Verbote erfolgreich beeinflussbar. Resultierende Probleme wären zum Beispiel Ablenken von Mitschülern oder verlassen ihren Platz im Klassenraum. Und dann gibt es eben konkrete Vorgehensweisen, die dort vorgeschlagen werden. Also zum Beispiel ein Stück weit den Bewegungsdrang zu akzeptieren, in Arbeitspausen überschüssige Energie abbauen lassen, mit dem Kind nach nicht störenden Bewegungen suchen, Ne? Also wie kann das Kind Bewegungen ausüben, die aber nicht andere stören, einen ruhigen Unterrichtsbeginn herstellen oder eben auch die motorische Unruhe zu kanalisieren. Das ist zum Beispiel auch eine super Möglichkeit und da braucht es auch, für diese Dinge braucht es auch keine Diagnose. Ne? Also das kann man durchaus alles machen als Handlungsoption. Nachher für den Leistungsnachweis wäre es natürlich wichtig, dass man einen Nachteilsausgleich gewähren kann, aber ansonsten sind das Vorgehensweisen, die immer gehen. Die motorische Unruhe zu kanalisieren bedeutet zum Beispiel begleitete Auszeiten ermöglichen oder auch kleine Aufträge erteilen. Das finde ich auch immer super, wenn ich weiß, ein Kind braucht noch ein bisschen mehr Bewegung, dass ich also den zum Beispiel zu meinem Assistenten mache, wenn ich irgendwas brauche, ob das jetzt irgendwas ist, was aus dem Sekretariat geholt werden muss oder, weiß ich nicht, in Geografie irgendwie eine Kartenkarte aus dem Kartenraum holen und all solche Sachen. Also alles, was man irgendwie erfinden kann, finden kann an Möglichkeiten, dass das Kind sich bewegen darf. Oder auch den Unterricht natürlich so gestalten, dass es auch mal Bewegungseinheiten gibt oder dass man sich das auch auswählen darf, wie man es machen kann. Aber auch sowas, und ich weiß, da stoße ich jetzt gerade bei Gymnasialkollegen, glaube ich, auch auf Kritik, aber ich bin fest der Meinung, dass sowas auch wirken kann. Zum Beispiel sowas wie Kaugummi-Kauen auch ermöglichen, wenn es hilft, die Konzentration zu verbessern. Oder zum Beispiel Kritzeln auf Papier zulassen oder irgendwie ein Radiergummi in der Hand hin und her zu bewegen. Also ich habe das immer erlaubt, wenn ich das Gefühl hatte, dass es bei den Schülern geholfen hat und wenn wir eine Form gefunden haben, die andere nicht stören. Also ich habe gesagt, Kaugummi kauen ist in Ordnung, aber mach es bitte möglichst unauffällig. Ne? Es gibt ja auch so dieses exzessive Kauen, das muss man ja jetzt nicht unbedingt machen. Aber es ist eben so, wenn Schülerinnen und Schülern das hilft, und das seht ihr ja dann, wenn ihr es mal ausprobiert, dann ist es doch hervorragend. Dann ist es doch super, dann hat man doch eine Möglichkeit gefunden, die andere nicht stört. Und vor allem, die ihnen selbst dann auch hilft, wieder aktiv am Unterricht teilnehmen zu können. Und wenn sie dann nebenbei irgendwas kritzeln und ich stelle ihnen eine Frage und sie können mir antworten, sehe ich doch, dass sie dabei sind. Aber hier geht es eben darum zu verstehen, dass das Kind in einer Not ist und Strategien zu finden, die dem Kind helfen können. Und da dürfen wir durchaus auch mal unsere alten Paradigmen und Vorstellungen über, was man denn macht und was man nicht macht in Schule, nochmal hinterfragen. Also, Strategien mit Schülern, mit dem Schüler und gegebenenfalls auch mit den Eltern gemeinsam erarbeiten. Natürlich muss es dann auch, wenn man Klassenlehrkraft ist, mit den Kollegen abgesprochen werden, dass man möglichst also auch im Klassenkollegium zusammen den Schüler stützt darin, dass das also auch klar ist, was der darf und dass das mitgetragen wird. Und ja, Bewegungspausen einbauen finde ich wirklich besonders wichtig. Botengänge machen, hatte ich schon gesagt. Schaut mal, was da auch möglich ist, ob die Schüler schon irgendwie was haben, was sie zum Beispiel nutzen können, auch um diese Anspannung loszuwerden. Und dann auch wichtig, Ordnung und Hilfen zur Einhaltung von Regeln in den Blick zu nehmen. Also, dass man eben nochmal guckt, inwiefern hilft es eigentlich auch dem Schüler, wenn ich ihm bestimmte Regeln und Rituale zur Verfügung stelle, bestimmtes Handwerkszeug, bestimmte Ordnungshilfen, dass er sich besser strukturieren kann und besser zur Ruhe kommt. Auch da sollte man mit dem Schüler drüber sprechen. Ja, selbst ruhig bleiben ist natürlich auch wichtig, also sich nicht in Stress bringen lassen. Ich weiß, das klingt immer so leicht, aber ist es nicht. Wird aber ja oft auch mit der Zeit besser, je mehr Erfahrung man damit hat und je mehr man so gesetteter ist in seiner Lehrerpersönlichkeit. Auf jeden Fall hilft mir immer, Wissen darüber anzueignen, was genau in dieser Situation los ist, was dahinter steckt und wenn es zum Beispiel irgendetwas ist, was einen Namen hat, mich darüber zu informieren. Und dann finde ich auch Handlungsoptionen, die dazu passen. Schaut auch nochmal so ein bisschen darauf, wenn euch sowas passiert im Unterricht, nicht nur auf den Schüler zu schauen, was bei dem Schüler los ist, sondern auch ein bisschen das Setting nochmal zu betrachten. Also sowas wie ist zum Beispiel der Raum gestaltet? Gibt es da irgendwas, was helfen könnte? Wie ist der Unterricht gestaltet? Gibt es da vielleicht einfach auch Dinge, die man verbessern kann? Also es gibt auch Gründe, die gar nichts mit dem Schüler zu tun haben, also nicht, die zum Beispiel mit dem Lehrer zu tun haben oder der Lehrerin, mit der Beziehungsebene oder auch mit dem Unterricht. Und wir wissen alle, dass es auch Gründe gibt, die Schüler zu Verhaltensweisen bringen, die für uns unangenehm sind, die zum Beispiel mit Langeweile zu tun haben, mit Unterforderung oder mit Überforderung. mit bestimmten Bedürfnissen nach Aufmerksamkeit und Anerkennung und so weiter, die da eine Rolle spielen können. Also ich möchte euch einfach Mut machen zur Ursachenforschung. Schaut mal bitte in alle möglichen Richtungen, was könnte bei dem Schüler sein, natürlich im Gespräch mit dem Schüler rausfinden. Was könnte aber auch auf der anderen Seite vielleicht nochmal eine Idee sein? Also inwiefern kann ich zum Beispiel mich nochmal verändern in meinem Verhalten dem Schüler gegenüber? Inwiefern kann ich den Unterricht mal anders strukturieren und gestalten? Inwiefern kann ich aber auch im Raum zum Beispiel noch was verändern? Es gibt halt oft Lehrkräfte, die versuchen, die Kontrolle natürlich zu behalten. Es ist immer eine große Angst, die Kontrolle zu verlieren. Ich kenne das. Die dann aber in die aus der Hilflosigkeit heraus und auch aus dem, was sie gelernt haben in ihrem Leben, in so eine Machtgeschichte reingehen. Und das ist meistens absolut fatal. Ich hatte zum Beispiel mal einen Schüler, der immer Kopfhörer getragen hat, sowohl in der Pause als auch manchmal im Unterricht, zumindest einen Kopfhörer hatte er dann so drin. Und es gab halt Kollegen, die sich da wahnsinnig dran gestört haben. Es gab auch eine Biologie-Kollegin an der Schule, die sagte, dass das also irgendwie aus medizinischen Gründen ganz, ganz schlecht sei. Und dieser eine Kollege, der hat halt mit dem Schüler immer wieder solche Machtkämpfe gehabt, vor allem in der Pause, und hat ihn getroffen und hat immer gesagt, nimm die Kopfhörer raus. Der Schüler hat gesagt, nein. Und so ging das dann halt immer hin und her. Und im Endeffekt hat der Kollege verloren, weil der Schüler es nicht gemacht hat und keine Konsequenz gekommen ist. Ich weiß gar nicht, ob er noch mal eine Missbildung gekriegt hat oder sowas, aber das hat den Schüler nicht so beeindruckt. Und da war dann wieder groß Ärger. Der Kollege ist dann zu mir als Klassenlehrkraft gekommen, hat gesagt, kümmere dich mal drum. Ne? Das ist auch immer eine spannende Sache, klär du mal das Problem. Das Problem entstand ja in dem Moment zwischen ihm und dem Schüler und nicht zwischen mir und dem Schüler. Aber das ist ein anderes Thema. Ich bin auf jeden Fall, hab den Schüler mal zu mir geholt und habe gesagt, pass auf, da gibt es die und die Schwierigkeit. Der Kollege XY kam zu mir und er sagt, oh ja, diese Geschichte wieder. Ich sag, was ist denn da los? Also warum ist denn das so schwierig? Warum kannst du denn die Kopfhörer nicht einfach rausnehmen? Das muss ja wahnsinnig wichtig für dich sein, die zu haben. Und weil wir eben eine gute Beziehung hatten, hat er mir auch den wahren Grund genannt und hat gesagt, dass er ganz viel genervt ist von seinen Mitschülern. Und dass er also da oft so eine innere Aggression verspürt und wenn er eben Musik hört, dann kann er das so ein bisschen runterfahren. Das ist also seine Kompensationsstrategie, um nicht auszurasten, um nicht mit Schülern in Konflikte zu kommen und so weiter. Und das würde ihn dann beruhigen. Ja, und ich kann das nachvollziehen. Es ist eine Strategie, es ist vor allem auch eine Strategie, die niemandem schadet. Und daran sieht man vielleicht mal wieder, wie wichtig es ist, mit dem Schüler einfach auch ins Gespräch darüber zu gehen und dann mit der Haltung ranzugehen, dass es einen guten Grund haben wird, für den Schüler das zu tun. Also mein Fazit, es gibt nicht die konkreten Strategien, die immer helfen. Es tut mir leid. Es ist tatsächlich einfach sehr, sehr komplex, dieses Thema. Die Schülerinnen und Schüler sind alle unterschiedlich und haben unterschiedliche Voraussetzungen, unterschiedliche Problemstellungen, unterschiedliche Ressourcen. Aber auch wir als Lehrpersonen sind unterschiedlich. Wir müssen auch die Strategien finden, die zu unserer Persönlichkeit auch gut passen, wo wir sagen, ja, das können wir auch gut in unserer Lehrerpersönlichkeit tragen und ausleben. Es ist natürlich auch immer wieder wichtig zu gucken, warum stört mich ein Verhalten? Stört das eigentlich nur mich? Oder gibt es da vielleicht auch eine andere Möglichkeit, eine andere Haltung zu entwickeln? Es ist also wahnsinnig vielschichtig. Die Ursachen sind immer wichtig zu verstehen. Das ist eigentlich meine Hauptmessage dieser Folge. Schaut wirklich, was steckt hinter diesem Verhalten? Wo ist die Schwierigkeit für den Schüler in diesem Falle in der 8. Klasse? Versucht es zu verstehen, euch ein bisschen einzudenken, so ein bisschen profilerartig. Und dann mit dem Schüler gemeinsam Strategien zu erarbeiten, die ihn unterstützen. Und ihr werdet sehen, wenn er merkt, dass ihr euch wirklich für ihn interessiert und versteht, also versucht wirklich sein Problem zu verstehen, wird euch wahnsinnig dankbar sein. Das wiederum wird die Beziehung zwischen euch enorm verbessern und das wiederum wird es auch erleichtern, mit ihm gemeinsam Strategien im Unterricht zu finden. Ihr könnt dann zum Beispiel gemeinsame, ja, sowas wie Codewörter oder Codezeichen entwickeln. Ich gebe dir dieses Zeichen, die anderen verstehen das nicht unbedingt, aber wir beide wissen, was los ist. So könnt ihr auch dafür sorgen, dass er vor der Klasse nicht bloßgestellt wird. Und ihr könnt verschiedene Methoden ausprobieren. Zum Beispiel könnt ihr besprechen, welche Methoden ihm helfen würden, die Anspannung loszuwerden oder wie dieser Bewegungsdrang irgendwie gelebt werden kann, ohne dass er stört. Es gibt so viele Strategien, dass ich jetzt nicht genau die nennen könnte, die mir in dem Moment einfallen, einfach weil ich gucken müsste, wie genau ist die Situation beim Schüler, wie genau ist die Situation bei euch als Lehrkraft. Es gibt viele, viele Strategien, die proaktiv sind, die reaktiv sind, die zu verschiedenen Zeitpunkten stattfinden können. Also ihr könnt Strategien anwenden, die vor dem Unterricht stattfinden, während des Unterrichts oder auch nach dem Unterricht. Strategien, die den Schüler betreffen, Strategien, die die Eltern betreffen, die Unterrichtsgestaltung, die Raumgestaltung, die Beziehungsebene, die Organisationsebene, didaktische Ebene. Also ihr merkt, es ist halt wirklich wahnsinnig, man muss es sehr, sehr differenziert betrachten. Und deswegen kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, A, Haltung, B, ins Gespräch gehen, C, multiprofessionelles Team auch nutzen. Ihr müsst das nicht immer alles alleine machen. Sprecht mit anderen Menschen darüber, was sie für Ideen haben. Und so als Letztes würde ich gerne sagen, ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan von Prävention und Gesundheitsförderung und dass die Bedeutung der Prävention hier tatsächlich auch nicht unterschätzt werden sollte. Man hat mal geguckt, was Strategien erfolgreicher Lehrer sind, also die, die wenig Unterrichtsstörungen haben. Und das Geheimnis dieser erfolgreicher Lehrer liegt in der Prävention und in der Antizipation. Also auch ne, so zu wissen, dass etwas gleich passieren wird, also frühzeitig dann auch darauf reagieren zu können. Also Lehrkräfte, die reduzieren die Wahrscheinlichkeit, dass Störungen auftreten durch proaktive Strategien. Zum Beispiel halt diese Allgegenwärtigkeit, ne? Dass man eben wirklich immer einen guten Überblick hat über die Klasse, was gerade passiert. Dass auch der Gruppenfokus, also selbst wenn man mit einem Schüler ein Einzelgespräch hat in der Klasse, dann die Klasse nicht aus den Augen zu verlieren. Dass man zügig und zielorientiert ist, dass man für Abwechslung sorgt und intellektuelle Herausforderungen, das sind alles so Themen, die dazugehören, zu den Strategien erfolgreicher Lehrer. Also da gehört auch Classroom-Management natürlich mit rein, da gehört also gut geplanter Unterricht mit rein, da gehört Differenzierung mit rein. Das sind alles Strategien, die natürlich helfen können. Die Bandbreite ist groß. Ich hoffe, dass ihr was davon mitnehmen konntet, hoffentlich auch die Kollegin, die mir diesen Hörerbrief geschrieben hat. Du darfst dich aber auch gerne nochmal wieder bei mir melden, wenn du dazu noch Fragen hast oder auch noch weitere Unterstützung brauchst. Dafür bin ich ja da. Also wenn... Das ist an alle gerichtet. Wenn ihr Themen habt, wo ihr sagt, da komme ich irgendwie nicht weiter, dann schreibt mir das gerne. Ich kann immer schauen, ob ich das auch im nächsten Podcast, in der nächsten Podcast-Folge aufgreifen kann. Wenn du mehr solche Themen hören willst, schreib mir das auch gerne. Und wenn du natürlich auch persönlichen Coaching haben möchtest, um dich besser so in diesem Themenbereich aufzustellen, dann kannst du mir auch gerne schreiben. Du findest in den Shownotes natürlich wieder alle Informationen zu mir und meinen Angeboten und die Kontaktmöglichkeiten auch zu mir. Und du darfst mir auch gerne einen Kommentar hier hinterlassen oder auch auf Social Media, bei Facebook, Instagram, unter den Posts zu dieser Folge. Schreib mir gerne, wie dir die Folge gefallen hat, ob es irgendwelche Dinge gab, die dich besonders inspiriert haben, die dir geholfen haben, wo noch Fragen aufgetaucht sind, was du vielleicht noch für ergänzende Strategien und Tipps hast für deine Kolleginnen und Kollegen. All das schreib gerne dazu, freue ich mich drüber und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei der Umsetzung im Unterricht mit den Schülerinnen und Schülern, die du als verhaltensauffällig wahrnimmst. Denk immer dran, es ist eigentlich eine Bewältigungsstrategie und geh in Beziehung. Es lohnt sich immer wieder und findet gemeinsam die Lösungen, die für alle Beteiligten das Beste sind. Ganz, ganz viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Mal.